eine kurze Übersicht, was ich Ihnen heute zeigen möchte. Zunächst etwas auf die Thematik des multiplen Myeloms hinführend, dann die Ziele der Bewegungstherapie, was haben wir für aktuelle Daten, was ist die Studienlage und eben einige Beispiele im zweiten Teil der Präsentation. Zunächst möchte ich eben kurz auf das Multiple Myelom eingehen und Ihnen hier zeigen, warum es sehr sinnvoll ist, diese Erkrankung im Kontext der Rehabilitation zu besprechen. Es wird Ihnen sicherlich in Erinnerung sein, wenn man die früheren Daten hernimmt und was immer auch in den Lehrbüchern präsentiert wurde, dass das Multiple Myelom eben eine Erkrankung ist, die nicht heilbar ist und mit einer mittleren Überlebenszeit von etwa 3 Jahren assoziiert ist. Diese Übersicht zeigt auch, dass dies über viele Dekaden so war, bis in die Mitte der 90er Jahre hinein. Aber erst dann machen sich die therapeutischen Fortschritte bemerkbar und vor allem in den letzten 10, 12 Jahren durch die Verfügbarkeit der Hochdosistherapie und der Stammzelltransplantation zum einen, aber eben auch von neuen Medikamenten zum zweiten, ist die Überlebenszeit dieser Patienten nun deutlich angestiegen. Die Prognose hat sich deutlich verbessert und wir müssen uns eben auch über weiterführende Themen hier unterhalten und hier Konzepte entwickeln. Was ich zum Zweiten Ihnen zeigen möchte, ist, dass die Erkrankung des multiplen Myeloms natürlich in verschiedenen Alterskategorien vorkommt und hier der therapeutische Zugang ein anderer ist und wo sich sicherlich auch dann Ziele, was wir nach der Therapie tun, anders darstellen werden. Und im Kontext der Thematik des heutigen Abends ist natürlich insbesondere dieses Drittel der Patienten mit multiplem Myelom interessant, die unter 65 Jahre mit der Erkrankung diagnostiziert wurden und wo das derzeitige Standardregime eben die hochdosierte Chemotherapie mit Stammzelltransplantation ist. Und ich zeige Ihnen dann gleich, wie die Ergebnisse diesbezüglich sind. Und dann gibt es natürlich ein weiteres Drittel an Patienten im Alter zwischen 65 und 75 Jahren, wo natürlich die Biologie schon eine andere ist als bei den jüngeren Patienten. Und schließlich ein sehr großes Kollektiv, ein weiteres Drittel der Patienten über 75 Jahre, die dann natürlich ein sehr eigenes Kollektiv darstellen, die auch von Seiten der Therapie der Grundkrankheit ganz anders behandelt werden müssen. Und in dieser Gruppe der Patienten gibt es ja überhaupt sehr wenige Studiendaten allgemein. Um auf das erste Drittel der Patienten einzugehen, die jüngeren Patienten, die wir mit Hochdosistherapie behandeln, so sehen Sie, dass hier die Prognose und die Zeit des Überlebens und auch des progressionsfreien Überlebens mittlerweile sehr günstig geworden ist. Hier eine sehr rezente Studie aus Frankreich, wo eben jüngere Myelompatienten mit Hochdosistherapie und Stammzelltransplantation behandelt wurden und wo man sieht, dass hier die mittlere progressionsfreie Überlebenszeit jenseits von 4 Jahren liegt. Das heißt, das ist die Zeit, wo die Patienten in Remission sind, wo sie die beste Lebensqualität haben, frei von Symptomen und Komplikationen der Erkrankung sind. Und hier spielt dann natürlich auch die Rehabilitation eine ganz entscheidende Rolle in diesem Segment. Noch ein Spezifikum, gerade beim multiplen Myelom, was im Kontext der Rehabilitation und der Bewegungstherapie immer berücksichtigt werden muss und dann für die individuelle Herangehensweise an die Patienten zu berücksichtigen ist, stellt eben diese Hauptmanifestation der Erkrankung dar, nämlich das Vorliegen von Knochenmanifestationen. Osteolytische Knochenherde sind eben eines der häufigsten Befunde. 70-80% der Patienten bei Diagnosestellung haben solche Herde. Und Sie können sich natürlich vorstellen, dass solche Osteolysen in langen Röhrenknochen oder auch im Bereich der Wirbelkörper große Probleme machen, nicht nur von der Symptomatik mit Knochenschmerzen, sondern eben auch dem Frakturrisiko. Und das ist bei allen Interventionsstudien und Interventionsmöglichkeiten dann im weiteren Verlauf natürlich zu berücksichtigen. So, wenn wir an Bewegungstherapie oder Beispiele eben dafür herangehen, dann sind die Ziele bei Patienten mit multiplem Myelom, insbesondere in Remission, auch nach intensiver Chemotherapie, sicher nicht viel anders als bei anderen Krebserkrankungen, wo natürlich der präventive Charakter im Allgemeinen wesentlich ist, aber gerade bei dieser Erkrankung die Bekämpfung von Fatigue sehr relevant ist und der Aufbau von Muskulatur, gerade eben im Zusammenhang mit Herden im Bereich des Skelettsystems, sehr wichtig ist. Bewegungsmangel allgemein ist natürlich ein Thema, dem vorzubeugen und entgegenzuwirken, ist ein wichtiges Ziel. Gerade bei Patienten, die eine schwerwiegende Erkrankung haben, auch noch gekennzeichnet sind durch Veränderungen am Skelettsystem, ist die Sturzprophylaxe ein höchst relevantes Thema und Verbesserung der Lungenfunktion, wie überhaupt die Verbesserung des Allgemeinbefindens, des Selbstvertrauens und Mut, sich auch im Zusammenhang mit einer schwerwiegenden Erkrankung zu bewegen. Das sind, glaube ich, ebenfalls sehr wichtige Ziele. Was haben wir jetzt beim multiplen Myelom für eine Datenlage hinsichtlich Rehabilitation? Und wenn ich habe das im Internet recherchiert und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, das abzufragen. Und wenn man jetzt das hier tut und schaut, wie ist denn das Thema Rehabilitation als Faktor oder Teil der Myelombehandlung verankert, dann müssen wir in der Liste der Themen sehr weit nach unten gehen. Weil Sie sehen, an Position 420 gibt es ein paar Berichte zu einem Medikament Adalimumab, an 421 das Stelle dann Rehabilitation, da kommt es vor und dann bewegen wir uns im Feld von Erlotinib und Albendazol, die eben bei multiplen Myelom getestet wurden. Also das heißt, es gibt, wenn man das genau analysiert, eigentlich nur bislang 8 Studien, die sich wirklich mit dem Thema Rehabilitation und multiples Myelom auseinandersetzen. Und deshalb ist also wirklich dieses Thema erst an Stelle 421 der abgehandelten Themen im Zusammenhang mit dem multiplen Myelom. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, das spiegelt wieder das Interesse, das dem entgegengebracht wird. Das, glaube ich, ist aber nicht die richtige Interpretation, sondern in meinen Augen spiegelt das einfach wider. Das ist ein Thema, wo enorm viel Bedarf ist, Daten zu entwickeln, Daten zu sammeln. Und insbesondere deshalb, weil ja lange Zeit die Überlebenszeit bei Patienten mit multiplem Myelom so eingeschränkt war und die Remissionsdauer so kurz war, hat das bislang keine Rolle gespielt. Jetzt mit den neuen Medikamenten, mit den neuen Therapiestrategien und der langen Remission macht es Sinn zu intervenieren und erst jetzt kommen derartige Konzepte in Bewegung und können auch sinnvoll untersucht werden. Von diesen insgesamt leider eben nur 8 verfügbaren Studien sind davon wieder 5, wo es einzelne Case Reports sind. Und es gibt 3 Bewegungsstudien beim multiplen Myelom, die mit einer gewissen Zahl an Patienten und auch mit einer gewissen Qualität durchgeführt wurden. Und das möchte ich Ihnen hier kurz zusammenfassen. Eben Coleman und Mitarbeiter haben hier schon viele Jahre sich mit diesem Thema beim multiplen Myelom beschäftigt und eben hier zunächst bei Patienten, die eben eine Hochdosistherapie und Stammzelltransplantation erhalten haben, hier eine Gruppe von Patienten durch ein Bewegungstraining behandelt oder eben aktiviert, das eben aus diesem Gehtraining besteht und einem Krafttraining und Stretching 3-mal die Woche im Ausmaß, dass die Patienten eben mittelgradig belastet werden anhand der Borg-Skala, also würde das der Stufe 12 bis 15 entsprechen und eben die Hälfte der Patienten haben ein solches Programm erhalten, im Gegensatz zu einer Kontrollgruppe ohne einen solchen Bewegungsprogramm. Und es ist tatsächlich nach einem Zeitraum von 24 Wochen festgestellt worden, dass eben der Lean Body Mass in der Bewegungsgruppe deutlich zugenommen hat, während in der Gruppe ohne Bewegung hier dieser deutlich abgenommen hat. Wie eben beschrieben wurde, irgendwelche unerwünschten Wirkungen oder Nebenwirkungen dieser Bewegungstherapie wurde nicht berichtet. Und es gibt einen entscheidenden Faktor hinsichtlich der Lebensqualität, nämlich die Aktivitätsgruppe berichtet über eine deutlich verbesserte nächtliche Durchschlafzeit. Also Faktoren der Lebensqualität, die günstig beeinflusst wurden. Die Borg-Skala habe ich nur zuvor erwähnt, brauche ich hier in dem Kontext nicht eingehen. Eine nachfolgende Studie aus der gleichen Gruppe von Coleman ein paar Jahre später hat die Daten von nun einem größeren Kollektiv zusammengetragen. Jetzt 120 Patienten mit Multiple Myelom, die wiederum eben sich einer Hochdosistherapie unterziehen mussten und die auch von vornherein eben auch prophylaktisch Erythropoietin erhalten haben, um der unausweichlichen Anämie bei dieser Erkrankung und der Therapie entgegenzuwirken, unabhängig davon, ob jetzt die Patienten eine Bewegungstherapie erhalten hatten oder nicht. Hier waren die Endpunkte dieser Untersuchung nicht nur die körperliche Leistungsfähigkeit, die durch einen standardisierten Gehtest gemessen wurde, sondern es wurde auch untersucht, ob diese Bewegungstherapie und der Therapie irgendeinen Einfluss auf den Transfusionsbedarf hatte. Studiendauer 15 Wochen, wo eben die aktive Gruppe wiederum verschiedene Interventionen erhielt, sowohl Stretching als auch Krafttraining, vorzugsweise mit Therabändern und eben tägliches Walken. Nun, auch wenn dies keine streng randomisierte, kontrollierte Studie war, war zu beobachten, dass ein Trend dazu ging, dass die Zahl der Transfusionen niedriger war in der Bewegungsgruppe und dass auch in der Behandlungsdauer, insbesondere in der Dauer der Hochdosistherapie, der Leistungsabfall und überhaupt eben der messbare Parameter der Leistungsfähigkeit geringer abgenommen hat, wenn die Patienten bereits von Beginn an eine Bewegungstherapie erhalten hatten. Diese Studie ist für diese Gruppe die Basis dafür, dies nun in einer wirklich streng randomisierten Studie zu prüfen. Und dann gibt es noch eine relativ rezente Studie, die im British Medical Journal berichtet wurde, ebenfalls eine Bewegungsstudie bei Patienten mit multiplen Myelom, wo Patienten, die eine Hochdosistherapie erhalten hatten, kontaktiert wurden. 60 Patienten oder etwas mehr als 60 Patienten wurden kontaktiert. Fast alle haben gleich eingewilligt, hier mitzumachen. Man konnte dann letztlich in das Programm nur eine limitierte Zahl an Patienten aufnehmen, nämlich diese genannten 37, einfach deshalb, weil aufgrund von Begleiterkrankungen oder Knochenläsionen oder auch einem frühzeitigen Rezidiv dann diese Bewegungsstudie nicht mehr möglich war. Die Patienten hatten eben median 11 Monate vor Beginn der Bewegungstherapie die Transplantation erhalten und es wurden hier vor allem auch nun Parameter der Lebensqualität untersucht. Das Bewegungsprogramm wurde so gestaltet, dass zunächst eben 3 Monate unter Aufsicht trainiert wurde und dann nach dieser Anleitung noch 3 weitere Monate in einem Training für zu Hause eben absolviert wurden. Wiederum Stretching, Kraftübungen und Walking waren die wesentlichen Inhalte des Bewegungstrainings, die dann im Laufe der Zeit eben an Intensität gesteigert wurden. Eindeutig zeigt diese Untersuchung eine Steigerung der Lebensqualität in verschiedenen Parametern, eine Steigerung der Muskelkraft und die Auswirkung auf die Lebensqualität war vor allem auch messbar in einer Reduktion des Fatigue-Syndroms, etwas, das die Patienten in diesem Setting ja sehr häufig plagt. Noch einmal wird eben auch betont, die Compliance bei diesen Patienten an einem solchen Programm teilzunehmen und auch dann über die gesamte Dauer durchzuhalten, ist sehr hoch. Also das waren immerhin ja doch geplante 6 Monate und die überwiegende Mehrzahl dieser Patienten war aktiv bis zum Ende des Programms dabei. Nun, einige Beispiele an Übungen für Kraft und ähnlichen Mechanismus, die eben gerade bei diesen Patienten von Vorteil sind, beziehungsweise die man auch bei anderen Patientenkollektiven aus dem Formenkreis lymphoproliferativer oder hämatologischer Neoplasien anwenden kann. Eben wie hier ein Beispiel einer Übung zur Kräftigung der unteren Rumpfmuskulatur, Gesäß- und Rückenmuskulatur. Sie sehen hier die Rückenlage des Patienten mit 90 Grad Winkel in Hüfte und Knie, und wo es dann darum geht, die Hände sind hinter dem Kopf verschränkt oder auch parallel zum Körper liegend. Es geht darum, das Becken und den unteren Rumpf von der Matte kurz anzuheben, einige Sekunden zu halten und wiederum zu senken. Wichtig sind natürlich in diesem Patientenkollektiv immer das Vermeiden von irgendwelchen Infektionen, gerade wenn die Patienten unter aktiven Therapie oder nach Transplantation sind, und vor allem, dass das nicht durchgeführt wird, wenn die Thrombozyten niedrig sind. Das ist ein generelles Thema und das gilt für alle diese Übungen. Ein weiteres Beispiel, das sehr effektiv ist und nun die Brustmuskulatur trainiert, die für die Verspannungen oder Lösen von Verspannungen im Bereich des Schultergürtels sehr effektiv ist, ist eben diese Übung, wo der Patient eben relativ nah an der Wand steht, auf Schulterhöhe, die Arme leicht gebeugt an der Wand sind und eben dann diese Bewegung zur Wand und wieder das Wegdrücken gemacht wird, um die Schulter- und Brustmuskulatur zu kräftigen. Dies ist vor allem dann effektiv, wenn nach einem gewissen Training der Abstand zur Wand immer weiter gesteigert wird. Die nicht nur Kräftigung, auch Erhalt und Steigerung der Flexibilität ist für diese Patienten sehr wichtig. Ein Beispiel hier, dass hier eben die Brustmuskulatur wiederum bearbeiten soll, Bauch- und Rückenmuskulatur kräftigen kann, ist, wenn der Patient eben auf einem Stuhl sitzt, dann die Arme hinter dem Rücken sind, dort eben einhaken, und dann wird nach unten und nach hinten gezogen, sodass auch der Rücken gestreckt wird, die Schulterblätter zusammengeführt wird, in aufrechter Position des Oberkörpers, eine sehr effektive Übung, wiederum natürlich nicht durchzuführen, wenn noch die Blutparameter sehr niedrig sind. Und letztlich auch ein Beispiel aus dem Themenbereich Koordinationsübung. Hier dieses Beispiel, das Oberschenkel, Bauch und Brustmuskulatur dehnt und zur Schulung des Gleichgewichts dient. Wenn man also zunächst in der Ausgangsposition im schulterbreiten Stand steht, dann den linken Arm in die Höhe gibt und auf der anderen Seite das rechte Bein schließlich zum Gesäß anwinkelt, mit der rechten Hand umfasst und hier einige Sekunden verharrt, um dann die Seite zu wechseln und das mehrmals wiederholt, dann ist dies ein Beispiel, was auch in dem Setting der genannten Erkrankungen gut durchführbar ist und die Koordination schult. Für diese Patienten bietet sich auch die Möglichkeit des Ausdauertrainings an, dass man in adaptierter Form natürlich bereits ab dem Behandlungsbeginn starten kann. Das beginnt mit Gehen über den Krankenhausgang, Runden auf den Stationen, die man immer im Umfang steigern kann, schließlich auch Treppensteigen, Walking, Fahrrad bis hin zum Laufband, natürlich mit der notwendigen Abstufung und der Steigerung und unter Berücksichtigung der Trainingsherzfrequenz der Baumann-Formel, also wie hier angeführt. Diese Ausdauer soll natürlich nicht durchgeführt werden, gerade an den Tagen, wo toxische Chemotherapie verabreicht wird oder wo die Blutwerte sehr tief sind, aber sonst kann dies durchwegs auch während der Therapiephase durchgeführt werden. Um zusammenzufassen, also was ich Ihnen zeigen wollte, ist, dass Rehabilitation beim Multiple Myelom bislang, und das Gleiche gilt auch für Lymphom, bislang ein Thema ist, das sehr wenig untersucht wurde, wo es weniger Daten gibt. Also hier ist eindeutig Bedarf, dass mehr gemacht wird. Die gezeigten Studien zeigen, dass das Bewegungsprogramm für Patienten mit Myelom und lymphoproliferativen Erkrankungen machbar ist und sicher ist. Angepasst bedeutet, Knochenläsionen sind ein wesentlicher Faktor, der im individuellen Programm berücksichtigt werden muss. Und die Verbesserung der Parameter hinsichtlich Lebensqualität, Reduktion von Fatigue, Steigerung der Muskelkraft und alle daraus folgenden Konsequenzen konnten bei den bislang noch bescheidenen, aber eben gezeigten Interventionsstudien gezeigt werden. Für weiterführende Fragen stehen wir sehr gerne zur Verfügung. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.